Denken, System 2 oder Nichtdenken, System 1, das ist hier die Frage. Wenn man sein bisheriges Verhalten bewusst zu verändern beabsichtigt, ist zunächst die Einsicht erforderlich, dass eine Veränderung nötig ist oder vorteilhaft sein könnte. Hinzu kommen muss die grundsätzliche Bereitschaft, mentale Energie zu investieren und überhaupt darüber nachzudenken. Doch aufgrund einer oft mangelhaften hippokampalen Neurogenese herrscht bei immer mehr Menschen geradezu eine Angst vor Neuem und damit auch vor Verhalten, das vom Gewohnten abweicht. Selbst dann, wenn die Notwendigkeit zu einer Veränderung als unabdingbar erkannt wird, beispielsweise weil das bisherige Verhalten offensichtlich einen Krankheitsprozess verursacht, der durch eine Änderung des Verhaltens noch aufzuhalten wäre, mangelt es nicht selten an Willensstärke, die zur Umsetzung befähigt. Sowohl das Nachdenken über eine notwendige Änderung als auch die Veränderung selbst, bis sie zur Routine im Leben geworden ist, benötigen mentale Energie, die offensichtlich viel zu oft nicht aufgebracht werden kann. Verantwortlich für derartige Vorgänge ist unsere Exekutiv- und Entscheidungszentrale, die sich im Frontalhirn befindet. Doch um was für eine Energie handelt es sich, die diese benötigt, um sich eine veränderte Lebensweise vorstellen zu können, diese zu planen, die Entscheidungen zu einer tatsächlichen Veränderung zu treffen und deren Umsetzung einzuleiten? Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn zwei verschiedene Systeme verwendet, um uns durch das Leben zu manövrieren. System 1 und System 2. System 1 entspricht dem Abspulen erlernter, sich wiederholender Verhaltensweisen, also den Dingen, die wir tagtäglich tun, ohne viel darüber nachdenken zu müssen. Es umfasst das gesamte Repertoire stereotyper Denk- und Verhaltensmuster. Diese erfordern in der Regel wenig oder gar keine Konzentration und damit auch so gut wie keine mentale Energie, da keine wirkliche Denkleistung erforderlich ist. Aufgrund dieser hohen Energieeffizienz kann unser Exekutivzentrum standardmäßig im System 1-Modus arbeiten, was sehr vorteilhaft ist. Dadurch ist unser Gehirn in der Lage, schnell und ohne nachzudenken, adäquate Handlungen zu initiieren und auszuführen, und zwar auch dann, wenn wir kaum noch über mentale Energie verfügen, um Denkarbeit zu leisten. Wenn beispielsweise beim Überqueren einer Straße ein Auto auf mich zurast, ist es keine gute Überlebensstrategie, geistige Energie in die Einschätzung zu investieren, ob der Fahrer noch rechtzeitig bremsen oder ausweichen wird oder wie genau eine sinnvolle Fluchtstrategie aussehen könnte. Besser ist es, in einer solchen Situation schnell und ohne Nachdenken handeln zu können und einfach zur Seite zu springen. Natürlich macht auch unsere Exekutive Fehler, aber sie macht sie mit ziemlicher Sicherheit dann, wenn sie in Situationen, in denen eigentlich Nachdenken angesagt wäre, stereotyp ein gewohntes Handlungsmuster abspult und dabei auf Inhalte des Systems 1 zurückgreift. Bei manchen Fehlentwicklungen signalisiert uns eine Art Bauchgefühl, dass ein Weiter-so verhängnisvoll sein könnte und es höchste Zeit ist, innezuhalten und nachzudenken. Um solchen Herausforderungen adäquat zu begegnen bzw. neue, alternative Handlungsoptionen zu generieren und auszuloten, hat unsere Exekutivzentrale auch Zugriff auf das zwar wesentlich langsamere, aber tatsächlich auch nachdenkende System 2. Hintergrundinformation: schnelles Handeln und langsames Denken. Für die Entdeckung dieser beiden komplementären Entscheidungssysteme bzw. Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit erhielten der israelisch-US-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman und der US-amerikanische Ökonom Vernon L. Smith im Jahr 2002 den Wirtschaftsnobelpreis. Ein Jahr später publizierte der britische Physiker und Molekularbiologe Francis Crick 1916 bis 2004, der 1962 den Nobelpreis für die Entdeckung der molekularen Natur des Erbguts erhalten hatte und der US-amerikanische Neurowissenschaftler Christof Koch einen Artikel in Nature über ihr theoretisches Rahmenwerk zur Entdeckung des neuronalen Korrelats unseres Bewusstseins. Darin nahmen sie auch Bezug auf das unbewusste System 1 Handeln und das bewusste System 2 Denken im evolutionsbiologischen Kontext. Viele Handlungen als Reaktion auf Sinneseindrücke sind schnell, flüchtig, stereotyp und unbewusst. Man könnte sie als kortikale Reflexe bezeichnen. Das Bewusstsein hingegen befasst sich langsamer mit umfassenderen, weniger stereotypen Aspekten der Sinneseindrücke oder deren Widerspiegelung in Bildern und braucht Zeit, um über angemessene Gedanken und Reaktionen zu entscheiden. Es scheint ein großer evolutionärer Vorteil zu sein, Zombie-Modi zu haben, die schnell und stereotyp reagieren, sprich System 1, und ein etwas langsameres System, das Zeit zum Denken und zur Planung komplexerer Verhaltensweisen lässt, sprich System 2. Der Titel von Kahnemans Weltbestseller »Schnelles Denken, langsames Denken«, der sich auf System 1 bzw. System 2 bezieht, ist somit streng genommen irreführend, denn System 1 agiert unbewusst stereotyp und vor allem ohne tatsächlich zu denken. Nachdenken mit System 2 benötigt im Gegensatz zum Handeln mit System 1 eine rätselhafte Form von mentaler Energie, über die man lange Zeit nur sehr wenig wusste, wie zum Beispiel, dass sie uns nur limitiert zur Verfügung steht. Nur solange wir über ausreichend Energie dieser Art verfügen, ist es uns mittels System 2 Denken möglich, gewohntes System 1 Verhalten in Frage zu stellen und gegebenenfalls zu ändern. Diese Fähigkeit sicherte der Menschheit ihr Überleben, da System 1 Handeln nur schablonenhaft bestehende Reaktionsmuster hervorbringen kann, die aufgrund ihrer möglicherweise schlechten Anpassung an die konkrete Situation unter Umständen für einen selbst oder für andere nachteilig sein können. Mithilfe des System 2 Denkens können dann alternative Handlungsmöglichkeiten erwogen werden und wir können bessere Herangehensweisen an neue Probleme entwickeln, als es unsere bestehenden Schablonen erlaubt hätten. Auf der Grundlage sowohl von Kahnemans als auch von Cricks und Cox Erkenntnissen machte ich mich also auf die Suche nach der neuronalen Natur dieser mentalen Energie, die System 2 Denken ermöglicht. Um sie zu identifizieren, ging ich einen Umweg entlang der Spuren gut verstandener mentaler Erschöpfungszustände, um deren Quelle zu finden. Operativ bezeichnete ich ihren noch unbekannten Speicherort in meinem im Jahr 2022 erschienenen Buch »Das erschöpfte Gehirn« als Frontalhirnakku. Ich zog zunächst die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien mehrerer Jahrzehnte zur sogenannten Ego-Depletion heran. Dieser Begriff beschreibt das gängige neurobiologische Phänomen, das jeder von uns spürt, wenn nach einem langen, anstrengenden Tag der Akku leer ist. Ego heißt bekanntlich Ich und Deplere stammt ebenso aus dem Lateinischen und bedeutet ausleeren. Begrifflich beschreibt Ego-Depletion somit die Selbsterschöpfung aufgrund des Umstandes, dass der Frontalhirnakku nur über eine begrenzte Menge an mentaler Energie verfügt und mit Abnahme seines Ladezustands es uns zunehmend schwerer fällt, konzentriert nachzudenken und die Motivation dafür aufzubringen, sprich System 2 zu nutzen. Bei völliger mentaler Erschöpfung ist es nahezu unmöglich, die beste Lösung für ein Problem zu finden. Meine Analyse hat ergeben, dass es tatsächlich nur einen Ort in unserem Gehirn gibt, der alle Funktionen in sich vereint, um die Prozesse zu erklären, die bei der Ego-Depletion ablaufen. Den Hippocampus. Unter anderem erfordert die Nutzung von System 2 eine effiziente Speicherung unserer Gedanken, eine Eigenschaft, die nur der Hippocampus besitzt. Es ist zu vermuten, dass eine intensive Nutzung von System 2, den Speicherplatz des Hippocampus an seine Grenzen bringt. Schließlich ist seine Aufnahmekapazität limitiert. Bei vollem hippocampalen Gedächtnis wäre System 2 nur noch nutzbar, wenn frühere Erinnerungen bzw. hippocampale Indexsignaturen überschrieben würden. Dies versucht unser Gehirn jedoch zu vermeiden, weshalb es immer mehr Menschen schwerfällt, System 2 zu aktivieren, selbst wenn Bedarf besteht. Das Ego ist erschöpft. Für diese Interpretation spricht auch, dass bei einer Ego-Depletion die Fähigkeit, spezifische Erinnerungen aus dem episodisch-emotionalen Gedächtnis abzurufen, deutlich reduziert ist. Ein Prozess, bei dem der Hippocampus ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Das System-1-Verhalten bzw. der Zombie-Modus, wie er von Crick und Koch bezeichnet wurde, ist dagegen im Zustand der Ego-Depletion bzw. durch die hippocampale Gedächtniseinschränkung nicht beeinträchtigt. Hintergrundinformation: Neuronaler Informationshighway und dessen krankhafte Zerstörung. Der Hippocampus bzw. der Frontalhirnakku ist über die sogenannten von Economoneurone, kurz VEN, direkt mit dem Frontalhirn verbunden. Diese sind nach ihrem Entdecker benannt, dem griechischen Psychiater und Neurologen Konstantin Alexander Freiherr Economo von Sanserv, 1876 bis 1931, und zeichnen sich durch ihre außerordentliche Größe und die damit einhergehende hohe Übertragungsgeschwindigkeit aus. VEN spielen eine zentrale Rolle beim Sozialverhalten, weil unsere Exekutivzentrale über diese in sozial konfliktreichen Situationen schnell und effizient relevante Erfahrungen übermittelt bekommt, die vom Hippocampus verwaltet werden. Es sollte daher nicht überraschen, dass VEN auch bei höheren Primaten, Meeressäugern und Elefanten gefunden wurden, also bei Tieren mit viel sozialer und planerischer Intelligenz. Bei der sogenannten frontotemporalen Demenz gehen die VEN nach und nach und aus ungeklärten Gründen selektiv zugrunde. Aufgrund des fortschreitenden System-2-Ausfalls agieren Betroffene zunehmend unüberlegt und taktlos im Umgang mit ihren Mitmenschen und nehmen keine Rücksicht mehr auf gesellschaftliche Normen. Sie äußern hemmungslos ihre stereotypen Gedanken in einem äußerst rigiden, zombiehaften Ton und sind somit Extrembeispiele für nur noch System-1 gesteuerte Wesen. Falls es sich, wie ich aufgezeigt habe, beim Hippocampus tatsächlich um den gesuchten Frontalhirnakku handelt, dann bestünde die gesuchte mentale Energie, die System 2 benötigt, aus noch freien hippocampalen Synapsen, die wir zur Speicherung unserer System 2-Gedanken benötigen. Meine Hypothese zur Natur der mentalen Energie, die unser Gehirn für das System 2-Denken benötigt, eignet sich dazu, zu erklären, was passiert, wenn sich der Frontalhirnakku durch Nachdenken entlädt. Die freien hippocampalen Synapsen werden durch neu gespeicherte Gedanken besetzt und seine geladene Energie damit verbraucht. Dadurch erklärt sich auch, wie sich unser Akku im Tiefschlaf wieder auflädt bzw. sich regeneriert. Zum einen werden die hippocampalen Synapsen wieder speicherfähig für neue System-2-Gedanken, da frühere Gedanken, die im Hippocampus zwischengespeichert wurden, auf die neokortikale Festplatte überschrieben werden. Zum anderen stehen wieder neue Indexneurone zur Verfügung, die für unser System-2-Denken ebenso essentiell sind. Diese werden, wie vorher beschrieben, nur im REM-Schlaf mittels adulter hippocampaler Neurogenese neu gebildet.